Kinder sind die Sommerferien da und für die Lehrer auch. Für viele unter uns stehen auch Sommerferien, Sommerurlaub vor der Tür. Das lässt Freude aufkommen. Vor allem, weil man mit gelockerten Maßnahmen die auch etwas besser genießen kann. Als Gläubige haben wir aber einen viel besseren Grund, uns zu freuen, wie über schönes Wetter, wie über Ferien, wie über gelockerte Maßnahmen. Wir haben Grund, uns zu freuen über unseren Gott. Und das ist das Thema der Predigt über Psalm 95. Bevor wir zur Predigt kommen, möchte ich gern noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass du ein wunderbarer Gott bist. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist, dem wir zujubeln können, aber auch der zu uns redet, der uns Wegweisen führt, gibt. Wir danken dir ganz herzlich für dein Wort, durch das du zu uns reden möchtest. Und wir bitten dich für offene Herzen, dass du unsere Herzen berührst, damit wir verstehen, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Wir lesen Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer. Denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Wenn ein Sportverein die Meisterschaft gewinnt oder wenn irgendein bekannter Musikstar ein Konzert geht und auf die Bühne kommt, dann können den Leuten die Massen zujubeln und jauchzen und Party machen. Ein großes Fest ist da, ein großer, ausgelassener Jubel kann da ausbrechen. Aber wir haben einen viel, viel besseren Grund zum Jubeln, zum Jauchzen, um uns zu freuen. Der Grund unserer Freude ist, so heißt es hier in unserem Predigttext, wir haben einen wunderbaren Gott. Er ist der Fels unseres Heils. Was bedeutet das, dass Gott der Fels unseres Heils ist? Nun, ein Fels, das ist eine absolut stabile Grundlage. Wenn man ein Haus baut und baut sein Haus auf Fels, die Gründungsarbeiten damit, manchmal braucht man sogar Dynamit, um ein bisschen Fels abzusprengen und so. Das kann dann ein bisschen teuer werden. Aber das Fundament, das ist absolut stabil, das ist absolut verlässlich. Da muss man sich nicht fürchten, wenn man in so einem Haus wohnt, dass dann das nächste Unwetter, dass da irgendein Hangrutsch kommt und dann wird das Haus irgendwie weggeschwemmt oder so. Nein. Man hat ein absolut sicheres, stabiles Fundament. In den meisten Religionen ist das Fundament vom Heil nicht Gott, sondern der Mensch selber. Schauen wir das mal miteinander an. Im Islam, da muss der Mensch sich die Gunst bei Allah erarbeiten, damit Allah ihm barmherzig gegenüber ist. Also da muss der Mensch ständig arbeiten, 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 damit Allah zufrieden mit ihm ist. Genauso im Buddhismus oder im Hinduismus, da muss man ganz ein gutes Leben führen, dass man in einer nächsten Reinkarnation auf der nächsten Stufe wiedergeboren wird. Und im Atheismus, der Atheismus ist ja gewissermaßen auch eine Religion, da gilt der Spruch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Jeder muss so arbeiten, so leben und dann hat man sein Glück selber in der Hand. Und was ist die Folge davon, wenn man sein Leben auf so einer Grundlage führt? Nun, im Islam kann der Mensch nie sicher sein, habe ich genug getan, dass Allah jetzt mit mir zufrieden ist. Also die Menschen, die leben in einer ständigen Unsicherheit. Nimmt mich Allah an oder nimmt er mich nicht an? Ist Allah mir barmherzig oder nicht? Weil man weiß, man hat nie alles perfekt gemacht und dann weiß man nicht, langt's oder langt's nicht. Ähnlich ist es im Buddhismus und Hinduismus. Habe ich genug gute Werke getan, um im nächsten Leben als Fledermaus oder als Kuh wiedergeboren zu werden? Oder komme ich irgendwie als Regenwurm auf die Welt oder was weiß ich? Außerdem hat es noch eine andere Folge im Buddhismus und im Hinduismus. Nämlich, dort herrscht eine gewisse Gleichgültigkeit den anderen Menschen gegenüber. Wenn es dem anderen schlecht geht, wenn der andere leidet, dann ist es ganz klar. Im vorhergehenden Leben ist er nicht so ein guter Mensch gewesen oder Regenwurm oder was weiß ich. Der hat es verdient, dass er nicht so ein gutes Leben hat. Er ist selber schuld daran. Und atheistisch gesinnte Leute, die bleiben im Leben letztendlich immer auf sich selbst geworfen. Wenn man seines eigenen Glückes Schmied ist, dann muss man auch für sich selber immer schauen, dass man glücklich und zufrieden ist. Überspitzt gesagt, muss man nach dem Motto sein Leben führen, fressen oder gefressen werden. Und ich hole mir das, was ich brauche, hole mir das, was ich brauche zum Glücklichsein und was mit den anderen ist, das kann mir egal sein, weil die können ja auch für sich selber schauen. Also ich muss selber für mein Glück schauen. Von der Bibel her ist klar, der Mensch kann sich das Heil, das größte Glück, nicht selbst erarbeiten, sondern das ist ein Geschenk. Der Robert hat es vorhin wunderbar schon in der Einleitung zur Predigt gesagt, das Heil, die Gerechtigkeit Gottes, das ist ein Geschenk, das Gott den Menschen anbietet im Glauben an Jesus Christus. Und dieses Geschenk können wir Menschen entweder annehmen, oder wir können es ablehnen. Wenn wir dieses Geschenk angenommen haben, indem wir an Jesus Christus glauben, indem wir die Vergebung der Sünden in Anspruch genommen haben, indem wir Jesus um Vergebung unserer Sünden gebeten haben und dann auch Jesus in unser Leben als Herr eingeladen haben, dann können wir Heilsgewissheit haben. Dann können wir Heilsgewissheit haben. Weil wir ein Geschenk haben. Das Heil müssen wir uns nicht erarbeiten, sondern wir haben es als Geschenk bekommen. Und deshalb können wir gewiss sein, jawohl, das ewige Leben, das gehört mir. Das habe ich ja als Geschenk angenommen. Und das ist wunderbar. Gott ist der Fels unseres Heils. Er ist das Fundament, dass wir sicher sein können, die Ewigkeit bei Gott zuzubringen. Nicht wir selbst. Der Glaube, das Heil, das ist ein Geschenk. Und diesen Gott, der uns dieses Geschenk macht zu kennen, das ist ein wunderbares Vorrecht. Wir müssen nicht in der ständigen Angst leben. Habe ich genug getan? Ist Gott jetzt mit mir zufrieden? Nein, das Heil ist ein Geschenk, das uns der wunderbare Gott macht. Was für ein Grund zur Freude ist es. Und jetzt ist dieser Gott, der uns aus Liebe erlöst hat, nicht nur ein Gott, der uns erlöst hat, sondern das ist ja auch der lebendige Gott, der uns führen und leiten möchte in unserem Leben, der sich um uns kümmern will. Dieser große Gott will sich um uns kümmern. Und wie groß dieser Gott ist, das lesen wir in diesem Psalm, die Verse 3 bis 7. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Völker, über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Jemand Größeres als Gott gibt es nicht. Und wenn es hier heißt, Gott ist ein großer König über alle Götter, dann bedeutet das nicht, dass es außer Gott noch andere Götter gäbe, sondern vielmehr ist es so, dass mit den Göttern, von denen hier die Rede ist, Verschiedenes gemeint sein kann. Es gibt nämlich in der Welt Menschen, die sind sehr, sehr mächtig. Oder andere große Mächte gibt es in der Welt. Die Bibel, die redet zum Beispiel davon, dass der ägyptische König, der Pharao, sich früher als Gott ausgegeben hat. Und auch verschiedene römische Kaiser, die haben sich als Gott verehren lassen. Bei den Ärzten, da spricht man manchmal von Halbgöttern in Weiß. Und heutzutage gibt es die Tech-Giganten. Giganten, das waren in der griechischen Mythologie Söhne von Göttern, Nachkommen von Göttern. Also es gibt ganz große Mächte in dieser Welt, Menschen, die sind absolut mächtig. Und manchmal ist es so, dass wir von bestimmten Menschen Angst haben. Dass wir vielleicht auch vor Tech-Giganten oder von der ganzen Digitalisierung Angst haben. Wie wird das alles kommen? Werden wir irgendwann auch in einem Überwachungsstaat leben? Manchmal haben wir Respekt vor Regierungen, was die alles anrichten können. Wir haben es auch in unserem Land gesehen, auf der ganzen Welt haben wir gesehen, wie schnell irgendwelche Maßnahmen Regierungen verabschieden können und dann geschieht das. Was wird da in Zukunft noch alles vorkommen? Das kann uns Angst machen. Doch es muss uns nicht Angst machen. Denn wir können ruhig und gelassen bleiben, weil wir einen Gott haben, der noch größer ist. Er ist ein großer König über alle Götter, über alles, was sich als Gott und mächtig ausgibt. Gott ist immer noch größer. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Seine unendliche Größe und seine große Macht, die können wir dann sehen, wenn wir seine Schöpfung betrachten. Es heißt hier, in seiner Hand sind die Tiefen der Erde. Die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer. Seine Hände haben das Festland gemacht. Gerade wenn jetzt einige von uns Sommerferien haben, vielleicht in die Berge gehen und dann sieht man das große Bergepanorama von so einem Gipfel aus. Dann kann man drüber staunen und denken, wow, ist das schön, ist das mächtig, ist das majestätisch. Man kann demütige Gefühle da bekommen. Aber vor allem wollen wir dann über unseren großen Gott staunen. Er hat das alles gemacht. Oder vielleicht geht jemand sogar ans Meer und dann sieht man die Weite des Meeres. Und dann kann man sagen, und das ganze Meer ist in Gottes Hand. Welcher der Tech-Giganten, welcher der Regierungsoberhäupter hat das Meer in seiner Hand? Wenn man da so riesen Ozeandampfer sieht oder Schiffe wie groß die groß und mächtig die sind, wo Menschen gemacht haben, aber das dann in den Vergleich zieht, wie klein sind die im Hinblick auf das Meer. Da können wir nur über die Größe unseres Gottes staunen. Oder wenn wir an einem lauen Sommerabend vielleicht den Sternenhimmel begutachten und sehen, wie schön und groß das alles ist, wie unendlich das Universum ist. Gott hat das gemacht. Über die Größe und unendliche Macht unseres Schöpfers, da können wir staunen. Und jetzt ist das Geniale an diesem unseren Gott, dass er für uns nicht ein unbekannter, ferner Gott geblieben ist, sondern er hat sich uns geoffenbart durch Jesus Christus. Und durch Jesus Christus dürfen wir in einer persönlichen Beziehung zu diesem großen Gott leben. Es heißt hier sogar, dass wir zu der Herde Gottes gehören dürfen, zu den Schafen seiner Hand. Dieser große und mächtige Gott, der setzt sich für uns ein wie ein guter Hirte für seine Schafe. Das bedeutet, er will uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Wir müssen uns nicht von Sorgen zerfressen lassen und uns denken, komme ich zu kurz, komme ich nicht zu kurz. Nein, unser Gott will uns mit allem versorgen, wo wir brauchen. Er will uns auch auf dem rechten Weg führen, sodass wir vertrauensvoll unter seiner Führung ihm nachfolgen können. Es ist wunderbar zu wissen, nicht ich muss selber meinen Lebensweg finden und herausfinden, was für mich das Richtige ist. Gott möchte mich führen, den rechten Weg. Und dann will dieser große und mächtige Gott auch für uns ein Ort von der Ruhe und der Geborgensein sein. Von der Geborgenheit sein, sodass wir unser Leben nicht rastlos und ruhelos getrieben vom Alltag leben müssen. Ständig in der Angst, etwas Wichtiges zu verpassen. Nein, wir haben ja das Wichtigste gefunden, das Leben in der Gemeinschaft mit Gott, das schon hier auf der Erde anfängt und in der Ewigkeit dann weitergeht. Wir haben unter der Führung von unserem guten Hirten das Leben in Fülle. Und das lässt uns ein Herz haben, wo getrost ist, wo wir Ruhe finden bei unserem wunderbaren Gott. Doch damit wir dieses Leben in der Fülle unter diesem wunderbaren Hirten auch erleben können, ist eins wichtig. Nämlich, dass wir auf die Stimme von unserem Gott hören. Und ihm treu nachfolgen. Das ist die Voraussetzung dafür. Das ist wichtig dafür. Wir haben nämlich ein warnendes Beispiel in der Bibel. Das Volk Israel. Wir haben es gelesen im Psalm. Das Volk Israel, das hat eben nicht auf Gott gehört. Es steht hier im Psalm, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Das Volk Israel hatte Gottes Größe und Macht in ganz besonderer Weise erfahren. Der Pharao, der ägyptische König, hatte das israelitische Volk jahrhundertelang als Sklavenvolk gehalten. Und jetzt war der Zeitpunkt gekommen, dass Gott sein Volk, das Volk Israel, befreite. Eine Plage nach der anderen hat Gott geschickt. Die eine Plage war schlimmer wie die nächste Plage. Und bei der 10. Plage, da konnte der Pharao nicht anders. Endlich ließ er das Volk Israel ziehen. Der Pharao war nicht irgendein König. Er war das Oberhaupt der damaligen Weltmacht. Und dass dieses Oberhaupt von der damaligen Weltmacht klein beigeben musste, das zeigt eindrücklich die große Macht Gottes. Und das Volk Israel, das hat es erlebt, das hat es mitbekommen, das hat gesehen, wie groß und mächtig ist. Und nicht nur da hat es das Volk Israel gesehen, sondern auch während der Wüstenwanderungszeit. In der Wüste, wo es eigentlich keine Nahrung gibt, wo es schwer ist, Wasser zu finden. Da hat Gott sein Volk 40 Jahre lang mit Nahrung und mit Wasser versorgt. 40 Jahre lang. Und das Volk Israel war kein kleines Volk. Es war ein großes Volk geworden. Millionen von Menschen wurden da von Gott versorgt in der Wüste. Das ist eine logistische Meisterleistung. Das kann nur Gott. Das kann nicht die UNO. Gott kann so etwas machen, ein Volk in der Wüste so zu versorgen. Und doch verstockte das Volk sein Herz und vertraute nicht auf Gottes Wort. Sie machten sich selber da Götzen und so katastrophal. Aber wir wollen nicht über das Volk Israel schimpfen, wie es damals sein Herz verstockt hat und wie es leider heute noch großenteils ein verstocktes Herz hat, sondern wir wollen uns fragen, wie sieht das bei uns aus? Wie sieht das bei dir ganz persönlich aus? Vielleicht bist du heute hier im Gottesdienst und weißt eigentlich ganz genau, Gott ist der wahre Gott. Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, er ist mein Schöpfer. Und eigentlich weiß ich auch, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, weil Gott ihn auf die Erde gesandt hat. Und eigentlich sollte ich Jesus als meinen Retter und Herrn annehmen. Aber habe das noch nie getan. Dann möchte ich dich bitten, heute, wenn du seine Stimme hörst, verstock dein Herz nicht, sondern lad Jesus in dein Leben ein. Bekenn Jesus in einem Gebet deine Sünden, deine Schuld und bitte ihn als Herr in dein Leben hineinzukommen. Vielleicht, wenn du unsicher bist, wie genau mache ich das, darfst du nach dem Gottesdienst auch auf mich zukommen. Ich habe Zeit dafür, auch der Robert Bechtold, wo die Gottesdienstleitung hat, er hat sicher auch Zeit dafür. Heute, wenn du Gottes Stimme hörst, verstock dein Herz nicht, sondern lad Jesus als Erlöser und Herr in dein Leben ein. Für die meisten unter uns ist diese Grundsatzentscheidung für ein Leben unter der Führung von Jesus schon längst gefallen. Uns stellt sich die Frage, wie sieht es bei uns mit dem Hören auf Gottes Stimme in unserem Alltag aus? In unserem Alltag haben wir dort ein offenes Ohr für das, was Gott uns sagen möchte. Oder kommt vor lauter Arbeit, vor Turbulenzen mit den Kindern, vor Alltagsstress, vor lauter Nachrichten vom Fernseher oder sonst von Medien, das zu kurz, was Gott uns eigentlich sagen möchte? Dann wollen wir auch umkehren und sagen, Herr, das Hören auf deine gute Stimme in deinem Wort, das ist bei mir zu kurz gekommen. Ich möchte wieder ganz neu die Prioritäten auf das setzen, was du mir zu sagen hast. Das ist doch das Wichtigste. Nicht, was der Fernseher oder das Internet oder sonst irgendjemand sagt, sondern was du mir zu sagen hast. Ich möchte wieder ganz neu mich auf dein Reden ausrichten. Oder vielleicht ist es bei uns auch so, dass Gott schon eine längere Zeit zu uns redet. Wir wissen ganz genau, da gibt es etwas in meinem Leben, das sollte ich in Ordnung bringen. Vielleicht eine versöhnende Aussprache mit meinem Ehepartner oder mit Geschwistern, dass ich mich da aussöhne. Oder mit Eltern, wo da etwas nicht in Ordnung ist. Und wir denken, jawohl, eigentlich müsste ich das in Ordnung bringen, müsste das ansprechen, müsste vielleicht sagen, es tut mir leid, wie ich mich verhalten habe. Da wollen wir unser Herz nicht verstocken, sondern sagen, jawohl, ich will auf das Reden Gottes hören und tun, was er mir sagt. Vielleicht ist es auch Schuld, wo wir Gott gegenüber haben, wo wir wissen, hier tue ich schon länger etwas unter den Teppich kehren. Hier tue ich irgendeine Sünde, mich selbst rechtfertigen und sagen, einmal ist keinmal oder sonst irgendwie meine Sünde rechtfertigen. Das wollen wir in Ordnung bringen. Das wollen wir in Ordnung bringen. Warum? Weil mit einem bereinigten Gewissen es sich sehr viel leichter lebt. Und mit einem bereinigten Gewissen, wo wir in einer bereinigten Beziehung zu Gott und unseren Mitmenschen leben, da kann der Friede Gottes unser Herz erfüllen. Und ich muss sagen, das wünsche ich euch allen, dass ihr so eure Sommerferien zubringen könnt. Weil man kann schon schönes Wetter haben, gelockerte Corona-Maßnahmen. Aber wenn da irgendetwas ist, was nicht bereinigt ist, dann sind es keine schönen Ferien. Sondern wir wollen unsere Ferien so zubringen, dass wir mit bereinigten Beziehungen zu Gott und unseren Mitmenschen diese begehen können. Vielleicht ist bei einigen, und ich hoffe, dass das eine möglichst große Anzahl von uns ist, auch alles in Ordnung zu Gott und zu den Mitmenschen. Und da wollen wir weiterhin zu Gottes Ehre leben. Wir wollen unserem großen und mächtigen Gott danken, ihn loben für all das, was er uns Gutes getan hat und wollen vertrauen, dass er uns auf allen Wegen recht führt. Ob Gott uns einfache, schöne Wege führt oder ob er uns schwierige Wege führt. Wir dürfen ihm danken, dass er mit uns ist und uns Frieden schenkt. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir haben großen Grund, dir zuzujubeln, dir zu danken und zu freuen, weil du so ein wunderbarer Gott bist. Du hast die ganze Erde gemacht, die ganze Schöpfung, die Berge, das weite Meer. Wir können nur staunen, wenn wir sehen, wie unendlich groß das Universum ist, der Sternenhimmel. Und wir wollen dich preisen. Vor allem darüber, dass du uns erlöst hast durch deinen Sohn Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Ganz herzlichen Dank dafür. Aber Herr, wir wollen auch Menschen sein, die auf deine Stimme hören. Du weißt, wo wir angesprochen worden sind. Du weißt, wo vielleicht Menschen sind, die Entscheidung für ein Leben mit dir noch treffen sollten. Bitte schenk du ihnen den Mut, rede du zu ihren Herzen. Lass du sie nicht zur Ruhe kommen, bis sie endlich Ruhe finden bei dir und die Erlösung finden im Glauben an Jesus Christus. Herr, du weißt aber auch, wo wir als Gläubige vielleicht Kompromisse eingegangen sind im Leben, wo das Hören auf dich, auf dein Wort zu kurz gekommen ist. Schenk du, dass wir da wieder ganz neu die Priorität setzen können, dass dein Wort unser Denken und unser Handeln prägen kann. Aber auch gerade im Hinblick auf unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Herr, wenn da Dinge in Unordnung sind, hilf du uns, da Dinge auch wieder in Ordnung zu bringen. Zu sagen, es tut mir leid, wo das dran ist. Schenk du uns die Kraft dazu, diesen Schritt zu tun, sodass wir auch mit bereinigten Beziehungen zu dir und zu unseren Mitmenschen uns ganz neu freuen dürfen und zu deiner Ehre leben können. Schenk du dazu Gnade. Amen.